weil ich erwähnt hatte, dass die Kinder für die Eltern sorgen sollen. Die Kinder, das ist eine Lehre der Schrift, die ganz klar ist, dass die Kinder die Eltern versorgen sollen. Vor allem, wenn die Eltern älter werden. Und Paulus schreibt aber in 2. Korinther 12, Vers 14 gerade das Gegenteil. Er sagt, siehe, ein drittes Mal bin ich bereit, zu euch zu kommen, und ich werde euch nicht zur Last fallen, denn ich suche nicht das Eure, sondern euch. Und es sollen nicht die Kinder für die Eltern aufsparen, sondern die Eltern für die Kinder. Ist das so? Es sollen nicht die Kinder für die Eltern aufsparen, sondern die Eltern für die Kinder. Die Eltern sollen für die Kinder sparen. Aber was soll das? Hat Paulus vergessen, was im Alten Testament steht? Was soll das Ganze? Nein. Bitte? Ja, er spricht hier ganz bewusst ironisch. Das tut er ja öfters im 2. Korintherbrief. Er sagt, ich werde euch nicht zur Last fallen. Oder? Obwohl er das Recht hätte. Natürlich hätte er das Recht, von den Korinthern etwas zu nehmen. Aber das tut er nicht. Ich suche nicht das Eure, sondern euch. Und dann, es sollten ja nicht die Kinder für die Eltern aufsparen, sondern die Eltern für die Kinder. Er hat Probleme mit der Gemeinde, oder beziehungsweise die Gemeinde hat Probleme mit ihm, oder einige aus der Gemeinde jedenfalls. Und er will nicht von ihnen etwas nehmen. Er will nicht von ihnen Geld nehmen, weil er sieht, ihr geistlicher Stand ist nicht in Ordnung. Und er zeigt ihnen, schaut, ich bin bereit zu verzichten. Und würde, was er hier sagt, ja, würden wir das eins zu eins übernehmen, würde das ja dem widersprechen, was wir in Mose lesen, im Gebot, dass die Kinder sollen für die Eltern sorgen, die Kinder sollen die Eltern ehren, die Kinder sollen, ja, man könnte es natürlich auch so auffassen, ihr seid so kleine Babys im Glauben, bei euch muss ich so behandeln wie Eltern die Kleinkinder, ja. Da sollen natürlich die Eltern für die kleinen Kinder sorgen. Das wäre noch die andere Möglichkeit. Hattest du das so gemeint? Dass er spricht sie als Babys an. Ihr seid so Babys im Glauben, und für Babys gilt ja, dass die Eltern für die Babys sorgen müssen, ja. Das Wort aufsparen stört mich. Aufsparen, oder? Die Kinder sollen für die Eltern, also nicht die Kinder sollen für die Eltern aufsparen, sondern die Eltern sollen für die Kinder Geld sparen. Das ist nicht eine Lehre, die wir haben in der Schrift. Bitte. Welche Sprüche war das? Sprüche 19, Vers 14. Danke. Haus und Habe sind ein Erbe von den Vätern, aber eine kluge Frau kommt vom Herrn. Ja, der Israelit erbt ja das Land der Väter. Den Israeliten wurde ein Erbe ausgeteilt, ein Erbland, und das wird immer weitergegeben an die nächste Generation. Da ist aber jetzt nicht vom Sparen die Rede. Das ist das Erbe, das ist klar. Die Kinder erben das Erbteil, bekommen das Erbteil der von den Eltern. Aber jetzt mich stört das Wort sparen, ja, aufsparen.
Die Eltern verschwenden nicht das, was sie haben, bis zum Lebensende, sparen das auf, also behalten das und die Kinder erben das. Gleich mit verlorenen Sohn.
Ja. Bitte.
Vielleicht muss ich Frage einstellen. Kann er das für die Zukunft gezogen haben, wenn er das auch als Verhältnis in die Gründe bezieht? Weil dann geht es ja doch um die Gegenwart. Dann geht es ja um etwas Zukunftsgewisses, was aufgebaut wird.
Also noch einmal, ob ich es richtig verstanden habe.
Ja, mit dem Sparen. Das ist ja immer, ich spare etwas für später.
Für die Zukunft, ja.
Genau.
Ja.
Und dann bezieht er das doch auf die Zeit, jetzt, wo er das Verhältnis zu den Gründen hat, und nicht, dass er etwas für die aufsparen muss. Oder für die Gründe, wie er das aufsparen muss.
Also, er soll. Er sollte für die Korinther, für die Zukunft der Korinther sorgen.
So.
Ja, also.
Ja.
Gut, lassen wir es mal so stehen. Ich möchte auch gerne lernen. Ja, bitte.
Du sagst, du hast Schwierigkeiten mit dem Aufsparen.
Ja.
Aber wie ist es andersrum? Das Aufsparen bleibt ja. Ob jetzt die Kinder das aufsparen oder die Eltern aufsparen.
Die Kinder, die sollten natürlich schon an die Zukunft der Eltern denken.
Ja, und die Eltern.
Auch an die Zukunft der Kinder denken. Ja, gut.
Umgekehrt in dem Sinne, wenn die Eltern den Kindern etwas an die Zukunft denken, denen sie für sie was aufsparen, haben sie im Endeffekt sich selbst geholfen, weil die dann ja das Haar drin reißen.
Ja, richtig. Ja, gut. Vielleicht habe ich zu schnell mich in eine Richtung lenken lassen. Ich bin bereit, da umzudenken. Brauche aber noch Zeit dazu. Gut. Lassen wir das inzwischen offen. 1. Timotheus 5. Wir waren bei Vers 7. Also, und dieses weise an, damit sie untadelig seien. Das, was er in Vers 3 bis 6 gesagt hat, dass also die Witwe, die wirkliche Witwen sind, dass die zu ehren sind. Aber wenn eine Witwe Kinder oder Enkel hat, dann sollen die Kinder oder Enkel zuerst lernen, dem eigenen Hause rechte Ehrfurcht zu erweisen und den Eltern das Empfangene zu vergelten. Gut.
Ich frage jetzt, wenn das eine vereinsamte Witwe ist.
Ja.
Aber wenn sie eine geistliche Qualitäten hat, dann wird sie keine wirkliche Witwe. Also sie betet nicht Tag und Nacht oder betet nicht fromm.
Ja, also wenn sie jetzt für die Lust lebt, ja, dann ist sie nicht würdig, unterstützt zu werden. Richtig. Wenn sie in Üppigkeit lebt, das wäre auch schade um das Geld, das man ihr gibt, oder? Denn sie lebt ja in Üppigkeit. Dann ist sie nicht wert. Ja. So ist es. Dann weiter, Vers 8. Nicht versorgen durch Nahestehende kommt einer Glaubensverneinung gleich. Wenn aber jemand für die Seinen und die allermeist die Hausangehörigen nicht sorgt, hat er den Glauben verneint und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also die Verantwortung geht an die Familienangehörigen, das heißt auch an die, das schließt auch die Großeltern und so weiter, die nicht, sind ja nicht nur die unmittelbaren Kinder und Eltern, sondern auch die erweiterte Familie ist hier eingeschlossen, die Hausangehörigen. Ja, es sagt hier nicht einfach nur die Familie, sondern die Hausangehörigen, die Familienangehörigen. Das war ja auch früher so, dass die Familie zusammenblieb, beziehungsweise die Eltern, wenn sie älter geworden sind, aufgenommen wurden, sodass dann Großeltern und Kinder und Enkelkinder in einem Hause wohnten. Das war nichts Unübliches. Und wer das nicht tut, der handelt, wie wenn er kein Christ wäre. In dem Sinn hat er den Glauben verneint. Der ist schlimmer als ein Ungläubiger. Er ist noch ein Gläubiger, natürlich ist er noch gläubig, aber er handelt wie die Nichtchristen. Und in diesem Sinne hat er den Glauben verneint. Und er lebt natürlich in einer, das ist nicht in Ordnung, das muss geändert werden. Er muss darüber Buße tun. Dann kommen in den Versen 9 und 10 jetzt Kriterien für die Aufnahme in eine Liste. Was diese Liste ist, sei mal einfach dahingestellt. Vers 9. Als Witwe werde in die Liste aufgenommen, eine, die nicht weniger als 60 Jahre alt geworden ist. Hier spricht er so unvermittelt von einer Liste. Manche meinen, das ist einfach die Liste derer, die man versorgen soll. Aber es geht um mehr als nur versorgen. Es ist eine Liste, wie wir später sehen werden, geht es darum, auch eine Treue. Die Treue wird da angesprochen. Wir kommen gleich darauf in diesen nächsten Versen. Also was ist diese Liste? Wir wissen es nicht wirklich, weil er sagt es ja nicht. Das heißt, wir müssen hier, wir tappen ein wenig im Dunkeln, aber einiges hilft uns doch. Denn er spricht im Späteren dann von Dienst. Als ob hier also Witwen sind, die dienen, die bereit sind, der Sache des Herrn zu dienen, in der Gemeinde zu dienen. Das ist ja auch wirklich eine wunderbare Sache. Witwen werden versorgt, aber nicht nur einfach versorgt. Sie sind auch im Gegenzug dazu bereit, wirklich zur Verfügung zu stehen. Sie dienen. Und da gibt es eine Liste von solchen, die versorgt werden und die einen Dienst tun, solche Witwen. Das wird erwartet von Christen, dass sie für den Herrn tätig sind. John MacArthur in seinem Kommentar schreibt, es gibt keinen Beweis, dass alle Witwen, die auf dieser Liste standen, auch von der Gemeinde unterstützt wurden. Einige wurden es bestimmt, andere werden eigene Einkünfte gehabt haben. Das Thema Versorgung wird in Vers 8 abgeschlossen. Ab Vers 9 behandelt Paulus einen neuen Gedanken. Es war eine Liste aller Witwen, die geeignet für diesen Dienst, für diesen Witwendienst, geeignet waren. In den Versen 9 bis 10 erklärt Paulus die Anforderung, um auf diese Liste zu kommen. Die Verse 11 bis 13 bestätigen, dass es um eine Liste des Dienens geht, nicht unbedingt der Versorgung. Versorgung könnte allerdings eingeschlossen sein. Da heißt es ja, jüngere Witwen weise ab, oder? Das heißt, nimm sie nicht auf die Liste. In Vers 11. Denn wenn sie dann Christus zuwider übermütig und mutwillig werden, dann wollen sie heiraten und haben das Urteil, dass sie die erste Treue gebrochen haben. Zugleich aber auch lernen sie müßig zu sein, gehen als solche umher in den Häusern und so weiter. Also, da sie ist von jüngeren Witwen die Rede, die kommen nicht auf die Liste. Es scheint wirklich um mehr zu gehen als nur Versorgung. Es geht auch um Dienst. Offensichtlich war der Witwendienst, das Witwenamt mit einer gewissen Stufe der Ehre verbunden. Ähnlich wie der Ältestendienst, im Diakonendienst. Jedenfalls verlangt Paulus, dass sie nicht weniger als 60 Jahre alt geworden ist. Sie muss also über 60 sein. John MacArthur weiter. Paulus hatte gerade in den Versen 3 bis 8 betont, dass die Gemeinde alle wirklichen Hilfen unterstützen sollte, ohne Altersbeschränkungen. Mit 60 Jahren ging man in jener damaligen Kultur normalerweise in den Ruhestand und führte von da an ein beschauliches Leben. Diese Witwen aber sollten dem Herrn dienen. Eine ältere Frau hatte die Zeit, die Reife, den Charakter, den guten Ruf und das Verlangen, dem Herrn und der Gemeinde zu dienen. Ab 60 ließ auch das Verlangen nach geschlechtlicher Gemeinschaft nach. Ganz anders als eine jüngere Frau stand sie nicht in der Versuchung, ihre Verpflichtung gegenüber dem Herrn aufzugeben und wieder zu heiraten. Ich denke, dass John MacArthur nicht Unrecht hat mit diesen Gedanken, dass es hier um mehr geht als nur um eine Liste von Leuten, die man versorgen soll. Vor allem dieser Hinweis sie hat die erste Treue gebrochen. Wenn sie wieder heiratet, zeigt, es geht hier um mehr. Sehen wir uns mal die Verse an. Wir können dann vielleicht noch darüber sprechen, austauschen. Vers 10. Sie muss eines Mannes Frau gewesen sein. Ich möchte zur Beachtung geben, das Wort war. Sie war eines Mannes Frau. Das verlangt er. Dass sie 60 Jahre alt ist, mindestens, und dass sie eines Mannes Frau war. Das heißt, es geht hier nicht um gleichzeitige Ehen, wie wir das bei den Ältesten hatten. Es geht hier um ein Hintereinander. Also das heißt, dass sie nur einmal verheiratet war. Sagt man ja, wieso ist das was Schlimmes, wenn sie zweimal heiratet? Wenn der erste Mann gestorben ist, warum soll sie nicht ein zweites Mal heiraten? Natürlich darf sie ein zweites Mal heiraten. Aber es geht hier um eine Liste von ganz bestimmten Witwen, die einen ganz bestimmten Ruf haben in der Gemeinde. Wenn sie jetzt nur mit einem Mann verheiratet war, also ihr erster Mann und ihr einziger Mann gestorben ist und seit der Zeit Witwe geblieben war, dann hat sie sich durchschlagen müssen, dann war das eine schwere Zeit für die Frau, die ist mit wenig ausgekommen, die hat sich dann einen Respekt verdient. Nicht umsonst heißt es in Lukas 2, Vers 36, und 37, da war eine Prophetin Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamme Asser. Diese war an Tagen weit vorgeschritten, nachdem sie von ihrer Jungfrauschaft an 7 Jahre mit einem Mann gelebt hatte. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Schau dir diese Frau an, die hat 7 Jahre war sie verheiratet und dann hat sie nicht wieder geheiratet, dann war sie Witwe geblieben. Und was hat sie mit ihrem Leben gemacht? Die nicht von der Tempelstätte wich und mit Fasten und Flehen den aufgetragenen Dienst, also den Gottesdienst, erwies, Nacht und Tag. Hier ist eine Frau, die hat sich einen großen Respekt und großen Ruf erwiesen, nachdem ihr erster Mann gestorben war, hat sie nicht gerade einfach geschaut, jetzt brauche ich halt einen zweiten und heiratet nochmals. Nein, sie blieb Witwe und hat ihren Witwenstand jetzt ausgenutzt, ihren Stand ausgenutzt, um dem Herrn zu dienen, Nacht und Tag. Die Frauen in dieser Liste haben offensichtlich ein besonderes Amt bekommen. Da war es wichtig, dass es keinen Punkt gab, an dem man sie hätte angreifen können, sondern eine Frau, die hat Respekt verdient. Die war nach dem Tod ihres Mannes, war sie ledig geblieben, hat nicht wieder geheiratet, hat sich nach dem Muster von 1. Korinther 7 dem Herrn zur Verfügung gestellt, und ihm gedient, ohne Ablenkung. Und dann ist sie 60 Jahre alt geworden. Jetzt hat sie sich einen großen Ruf erworben. Und in diesem Ruf, solche Witwen bekommen hier ein besonderes Amt, einen besonderen Dienst, der Witwendienst. Der Ausleger Barnes sagt dasselbe wie John MacArthur. Barnes ist ein recht guter Kommentar. Wer Englisch kann, kann ich sehr empfehlen. Ist, denke ich, aus dem vorvorigen Jahrhundert noch.
Eine Frage, gerade in Bezug zu die Treue gebrochen.
Ja.
Und Freude, die erste Freude für die Freude des
Mannes. Nein, das, was wir hier haben, ist Vers 10. Das, was nachher erst, da, von dem anderen spricht er erst später, nachdem er der einige Sachen aufgezählt hat, ein Zeugnis guter Werke, Kinder aufgezogen hat, wenn sie gegen Fremde gastfrei war, wenn sie die Füße der Heiligen wusch, wenn sie den Bedrängten aus der Not half, wenn sie jedem guten Werk nachgekommen ist. Man sieht, was diese Frau getan hat, getan haben muss, um überhaupt in die Liste zu kommen. Allerhand. Und nachher sagt er, jüngere Witwenweise ab, denn sollten sie Christus zuwider sinnlichen Regungen unterliegen, dann wollen sie heiraten. Also sie geben den Regungen nach, wollen sie heiraten und haben das Urteil, dass sie die erste Treue verwarfen. Nicht die erste Treue gegenüber dem ersten Mann. Man kann nicht einem Mann treu bleiben, der schon gestorben ist. Die Ehe geht nur bis zu dem Tod. Da geht es jetzt nicht mehr um Treue. Nein, da geht es darum, dass sie etwas versprochen haben muss, von dem wir jetzt aber nicht viel wissen, weil Paulus spricht ja offensichtlich eine konkrete Situation an, die wir heute nicht mehr so kennen, aber das Witwenamt damals war scheinbar etwas Bekanntes. Also er spricht eine Situation an, wo diese Frau etwas dem Herrn versprochen hat, ein Gelöbnis abgelegt hat, und dann hat sie sich aber entschieden, nein, sie tritt da wieder aus diesem Witwenstand und wird doch wieder Familie gründen. Und dann steht sie, wie steht sie jetzt da? Wie steht sie jetzt da in der Gemeinde? Zuerst sagt sie, sie will in diesen Witwenstand eintreten, sie will diesen besonderen Dienst tun und gelobt dem Herrn, sich zur Verfügung zu stellen. Und dann nach ein paar Jahren tritt sie wieder aus. Jetzt ist die Gefahr, dass die Geschwister über sie schlecht denken. Ah ja, so, jetzt heiratet sie wieder. Und dann hat sie das Urteil, nämlich von den Geschwistern, dass sie die erste Treue, diese erste Treuegelöbnis, das sie da vorher gegeben hatte, dass sie das jetzt gebrochen hat. Und das will er von vornherein vermeiden. Deshalb sagt er, es kommen gar keine jungen Frauen in Betracht für diesen Witwendienst. Da kommen nur alte Frauen in Betracht. Über 60 ja, aber unter 60 lassen wir das überhaupt fallen. Dieser Dienst ist nicht für junge Frauen. Die sollen heiraten, die sollen Familien gründen, das sagt er dann auch. Das ist gut so für junge Frauen, die sollen wieder heiraten. Aber die sollen jetzt nicht in diese Liste eintragen lassen, sondern erst solche, die 60 Jahre alt sind. Offensichtlich, sonst wäre dieser Ausdruck, diese erste Treue verwerfen, sehr schwierig. Das ist die Treue, es ist nicht die Treue dem Mann gegenüber, das geht nicht. Der ist gestorben, dem muss sie nicht mehr treu sein.
Das Wort Glauben, das Treue für die Glauben.
Den ersten Glauben, das hilft auch nicht. Welchen ersten Glauben? Das scheint schon aus sich um ein Versprechen zu handeln, einen Entschluss jedenfalls dem Herrn und der Gemeinde ganz zur Verfügung zu stellen, von der Gemeinde versorgt zu werden. Und das war eben ein Witwenstand, der bleibt, oder? Man bleibt Witwe. Aber jetzt überlegt sie sich anders. Ja. Wir denken jetzt, und jetzt Paulus will dem zuvorkommen, dass hier diese Schwester dann leidet darunter, dass andere Frauen auf sie verächtlich blicken und sagen, ja, jetzt hat sie wieder geheiratet. Jetzt will sie dem Herrn nicht mehr so dienen wie vorher, wie sie versprochen hat. Zuerst tut sie groß und verspricht gewaltig und stellt sich zur Verfügung und dann heiratet sie wieder, wenn der Richtige kommt. No, nochmal. Ja, es sind Frauen. Das sind Frauen. Keine Männer. Das ist offensichtlich ein Dienst von Witwen. Männer müssen auch, wenn sie die Frauen verloren haben, müssen sie dennoch ihre Zeit wieder für den Lebensunterhalt arbeiten. Frauen haben nicht gearbeitet in der damaligen Gesellschaft. Die hatten Zeit. Es ist die Frage, was tun sie mit ihrer Zeit? Und wenn jetzt die Gemeinde sie versorgt, haben sie noch mehr Zeit. Ja, dann haben sie dieses Problem nicht mehr, ja, dass man betteln gehen muss oder sonst, ja, wie die Witwen damals. Und jetzt dienen sie mit aller Kraft und mit aller Zeit, mit Energie und vor allem im Gebet dem Herrn. Wenn wir das so betrachten, dass die Schrift uns, ein Muster gibt, dann soll es auch unser Anliegen sein, zu schauen, wo können wir dieses Muster nachahmen, wo können wir das auch tun. Bei uns ist so, wir haben heute eine bisschen andere, wir haben ein Sozialversicherungssystem, Pension und so weiter, und die Witwen haben dieses Problem nicht mehr, wobei nicht gesagt ist, dass das so bleibt. Das ist ja, ich weiß nicht, wie alt dieses System der Versicherung ist in Deutschland, aber ich denke nicht allzu alt. Das gibt es vielleicht, ich weiß es nicht. Gibt es 100 Jahre? Gibt es überhaupt schon 100 Jahre? Ja, bitte?
Seit Bismarck,
also das sind 200 Jahre etwa, oder wie viel? 300? 140 Jahre. Ich bin schlecht. Geschichte. Das wäre eine gute Anwendung, dass eine Witwe zum Beispiel für die Gemeinderäumlichkeiten zuständig ist und auch dort vielleicht wohnt. Sehr, sehr, sehr praktisch, ja, gesprochen. Also grundsätzlich gibt es schon so, und vor allem wenn das Rentensystem zusammenbricht, was gut möglich sein kann und sehr schnell geschehen kann, dann ist Gemeinde Jesu ohnehin wieder gefordert, sie über diese Dinge sich Gedanken zu machen. Nur weil wir die letzten 140 Jahre das nicht getan haben, haben wir es vielleicht etwas vergessen. Aber es kann wieder kommen. Also von daher, auch in anderen Ländern ist ja das auch anders, das Rentensystem. Also in Afrika gibt es sowas nicht. Also in vielen Ländern jedenfalls gibt es das nicht. Und von daher hat es sehr praktische Auswirkungen. Und dann sollte das auch gelehrt werden. Dann sollte wieder über 1. Timotheus 5 gelehrt werden und sollte man auch nach diesen Regeln vorgehen. Und ältere Witwen, die einen guten Ruf sich erworben haben, da in so eine Liste, also so in so einen Witwenstand bringen und einsetzen. Ich möchte hier noch etwas vorlesen. Zu Vers 11, also vielleicht gehen wir die Verse noch kurz durch. Vers 10 hatten wir. Vers 10, sie soll also ein Zeugnis guter Werke haben, Kinder aufgezogen haben, also natürlich, wenn sie welche hatte. Wenn sie keine hatte, dann hat sie keine gehabt, klar. Wenn sie gegen Fremde gastfrei war, also Gastfreundlichkeit war auch gefragt, die Füße der Heiligen gewaschen hat, das darf man einerseits buchstäblich nehmen, denn damals waren die Straßen sehr schlammig und staubig, da gab es auch viel Arbeit, man musste den Leuten, die ins Haus, wie man aufnahm, dann hat man die Füße gewaschen als erstes oder die Schuhe geputzt. Jedenfalls hat sie sich vorbildhaft benommen gegenüber den Gästen. Das ist auch ein im übertragenen Sinne einfach ein Dienst, eine Dienstbereitschaft wird hier gezeigt. Sie ist eine Dienerin. Und wenn sie den Bedrängten aus der Not geholfen hat. Also fleißig jedem guten Werk nachgekommen ist. Jedem guten Werk, bitte, wiederum. Das Wort jeder oder alle hat immer einen relativen Kontext. Ist immer im relativen Sinne gebraucht. Das heißt, ich muss immer den Zusammenhang beachten. Für jedes gute Werk soll man ja bereit sein. Also die von hier heißt, sie kam jedem guten Werk nach. Na, jedem guten Werk, wo sie halt konnte, wo sie überhaupt die Gelegenheit hatte. Sie kann nicht jedem guten Werk auf der ganzen Welt, das getan werden soll, nur nachkommen. Das geht nicht, kann kein Mensch. Also das Wort jeder oder alle ist relativ zu verstehen. Grundsätzlich wird ja von allen Christen erwartet, dass sie für den Herrn tätig sind. Aber hier sind Frauen, die sich wirklich ausgezeichnet haben. Von daher, die sind würdig, dass man sie aufnimmt in dieses Amt. Vers 11 dann noch einmal, also die jüngeren Witwen, das heißt die jüngere Witwen, ganz sicher jünger als 60, aber vielleicht noch viel jünger. Ja? Es gibt ja auch schon ganz junge Witwen. Die sollen nicht in die Liste aufgenommen werden, weil ihr Dienst für die Gemeinde nicht erste Priorität wäre. Warum? Weil sie eben dann vielleicht doch gerne heiraten würde, irgendwann. Das ist nicht schlecht, den sinnlichen Regungen zu unterliegen und sagen, ach, ich möchte so gerne eine Familie haben. Das ist nicht schlecht gemeint. Aber hier ist es insofern negativ, weil sie ja vorher versprochen hätte, sie möchte jetzt ledig bleiben und Christus dienen und in den Witwenstand treten und so weiter. Und dann ist es dann natürlich gegen Christus gerichtet, weil sie vorher das Christus versprochen hat. In dem Sinne, Christus zuwider sinnlichen Regungen unterliegen, also den Regungen nachgegeben hat. Ich möchte es vorlesen. Es besteht die Gefahr, dass eine junge Witwe plötzlich am liebsten aus dem Joch ihres Gelübdes, dem Herrn Jesus zu dienen, fliehen möchte. Ganz offensichtlich hätte das für eine Frau, die auf dem Verzeichnis der Witwen stehen würde, verheerende Konsequenzen. Während sie nach außen ein geistliches Vorbild darstellen würde, so wäre sie innerlich unzufrieden und würde vielleicht sogar mit Gott wegen ihres Schicksals hadern. Bestenfalls wäre sie unerfüllt, unglücklich, elend, nicht in der Lage, anderen Frauen Gottesfurcht zu lehren. Schlimmer noch, ihre starke Sehnsucht nach einem Ehemann würde sie verletzbar machen, so John MacArthur in seinem Kommentar. Ich denke, er hat nicht Unrecht. Sie haben dann das Urteil, dass sie die erste Treue verwarfen, also diesen Entschluss, dem Herrn zur Verfügung zu stehen, den würden sie also widerrufen. Paulus ist besorgt, dass eine junge Witwe ein Gelübde ablegt, das sie dann nicht halten kann. Sie verpflichtete sich, alleinstehend zu bleiben und dem Herrn zu dienen, und laut 4. Mose 30, Vers 10 durfte sie dieses Gelübde nicht brechen. Paulus erwartet, 4. Mose 30, Vers 10, eine Frau, die ein Gelübde ablegt. Paulus erwartet von denen, die in das Verzeichnis der Gemeinde aufgenommen worden waren, dass sie Witwen bleiben, denn sie hatten damals, als sie sich in das Verzeichnis eintragen ließen, dies in dem Glauben getan, sie können als Witwe in der Gnade und Gemeinschaft des Herrn ihr Leben führen. Nahmen sie sich wieder einen Mann, so gaben sie die Zuversicht zu Gott, in der sie den Witwenstand übernommen hatten, preis. So Adolf Schlatter. Das heißt, weil mit der Möglichkeit zu rechnen ist, dass diese jungen Witwen wieder heiraten, ist es ungleich besser, sie gleich von Anfang an auf diesen Weg zu weisen. Sie sollen nicht in die Liste der dienenden Witwen eingetragen werden. Also ich denke, die Kommentatoren haben recht hier. Es geht alles in diese Richtung. Vers 13, ein weiterer Grund, weil es ihnen an Reife mangelt. Junge Witwen sind nicht reif. Es braucht Zeit, reif zu werden. Vers 13, zugleich aber auch lernen sie, nämlich diese jungen Witwen, müßig zu sein, also untätig zu sein. Ja, sowas kann man lernen. Man kann alles lernen. Man kann lernen, fleißig zu sein, man kann aber auch lernen, müßig zu sein, faul zu sein. Man gewöhnt sich daran. Sie gehen dann als solche umher zu den Häusern, aber nicht nur müßige, sondern auch geschwätzige. Frauen haben hier besonders Gefahren, weil sie stark sind mit dem Mund. Sind sie aber auch die Gefahren da stark beim Mund. Und sich unnütz herumtreibende, reden dabei Dinge, die sich nicht gehören. Paulus ist sehr realistisch. Weiß, das ist die Gefahr. Wenn die Leute nichts zu tun haben, tun sie Unfug, sagt er. Deshalb sollen sie heiraten. Viel besser, sollen sie jungen Leute wieder heiraten, lass sie doch wieder heiraten. Es ist also mein Wille, Vers 14, dass die jüngeren Witwen heiraten. Von vornherein ausgeschlossen, das Geschwätz. Danke. Es ist gut, eine Ehe zu gründen. Also würden wir das anders verstehen, hätten wir ja einen Widerspruch, oder? Vers 11 sagt, es ist schlecht, und jetzt sagt er wieder, es ist gut. Ja, was jetzt? Ist es gut oder schlecht, wenn eine Witwe heiratet? Ja. Ja, wenn sie das Gelübde gegeben hat, ist es schlecht. Wenn sie das Gelübde nicht gegeben hat, ist es gut, dann soll sie heiraten. Bitte.
Also, er sagt ja auch, dass die noch unverheiratet sind, die sollen sich lieber auf die Sache des Herrn kümmern. Also legt er da ja einen
Ja, also jetzt ist die Frage, steht das im Widerspruch zu 1. Korinther 7, wo er dann den Jüngern, den ledigen Frauen und den Witwen sagt, sie sollten so bleiben, es ist besser, und unabgelenkt dem Herrn dienen. Wenn wir so einen Widerspruch, scheinbaren Widerspruch haben in der Bibel, müssen wir immer überlegen, es gibt ja keinen Widerspruch. Also das ist unmöglich. Das heißt, ich muss mir überlegen, was ist es dann? Wenn es so klingt wie ein Widerspruch, muss ich überlegen, was meint er in 1. Korinther 7, was meint er hier? Schließt das sich aus? Ist es wirklich ein Widerspruch? Wenn wir darüber nachdenken, muss man sagen, eigentlich nicht. Denn ledige Leute können, in 1. Korinther 7 wird der Grundsatz gesagt. Der Grundsatz ist klar. Ledige Leute können sich viel besser für die Sache des Herrn einsetzen, weil sie keine Familie versorgen müssen. Vor allem die Frauen, aber auch Männer. Wenn sie ledig bleiben, sie können ganz anders Zeit und Energie verwenden für die Sache des Herrn. Hat man Familie? Gut, dann ist die Sache des Herrn dann auch die Familie. Klar. Dann bleibt aber andere, dann kann man andere Dinge dann nicht tun, weil man die Familie hat. Die Familie hat Vorrang. Immer. Gut. Jetzt rein theoretisch gesprochen, vom Prinzip her ist es immer besser, wir bleiben alle ledig. Im Himmel werden wir auch ledig sein, in dem Sinne, unverheiratet sein und dem Herrn dienen. Das ist schon ein Vorwegnahme des Himmels, wenn wir hier ledig dem Herrn dienen. Aber 1. Timotheus 5 spricht, denke dran, wir sind ganz realistisch. Wenn wir realistisch sind, muss man sagen, ein Gelübde abzulegen ist nicht in Ordnung, sondern sie soll sich nicht in die Liste eintragen. Es ist sowieso gut, lieber zu heiraten, als zu herumzugehen und die Zeit irgendwie schlecht zu verwenden, mit Tratsch und Klatsch. Also, es ist kein Widerspruch. Grundsätzlich ledig bleiben, ja. Aber wenn das Ledigbleiben dahin führt, dass man unnütze Dinge treibt, dann ist es viel besser, dann ist es sein Wille, dass die jüngeren Witwen heiraten. Das ist ganz klar. Das ist ja auch mit dem Beruf so. Es gibt Frauen, die haben die Kinder draußen und sagen, soll ich jetzt arbeiten gehen, soll ich einen Beruf ergreifen oder nicht? Die Frage ist, was würdest du tun mit deiner freien Zeit? Wenn du deine freie Zeit dem Herrn zur Verfügung stellen würdest, dann besser keinen Beruf ergreifen. Dann mach die Sache, die der Herr dir aufträgt, und tust treu. Wenn du aber die Zeit verwenden würdest, um einfach Hausbesuche zu machen und zu klatschen und zu tratschen und irgendwas zu reden, dann ist viel besser, du gehst arbeiten, verdienst Geld und gib dann das Geld dem Herrn. Dann hast du auch dich sinnvoll eingesetzt. Es ist immer die Frage, was mache ich mit meiner freien Zeit? Auch für Ledige grundsätzlich gilt das ja auch. Bitte.
Mag es da auch einen Unterschied in der Gemeindesituation gegeben haben, wie es bei den Korinthern, dass da eher der Fall war, dass sie freizügiger waren, dass er dort eher jetzt achtet mehr auf den Dienst, weil der vielleicht vernachlässigt wurde, weil hier an Timotheus, an die Ephesergemeinde vielleicht eher die Problematik der Witwen hier dann eher anspricht?
Das weiß ich nicht. Kann sein. Ich meine, auf der anderen Seite sagt er in den Korinthern, ihr könnt euch nicht enthalten. Also heiratet. Ja. Es ist besser zu heiraten als zu brennen. Aber der Grundsatz bleibt dennoch der. Also wer ledig ist, soll seine ledigen Zeit verwenden für die Sache des Herrn, wenn er das kann, wenn er seine Zeit sinnvoll einsetzen kann und einsetzt. Es gibt viele Dienste, die können nur Ledige tun. Ich denke an eine Schwester, die macht eine Arbeit, eine Bibelübersetzungsarbeit. Die habe ich kennengelernt vor etwa einem Jahr. Und ich dachte mir, was die Frau tut, ein Pensum von Arbeit, was diese Frau erledigt, das könnte die niemals tun, wenn sie Kinder hätte und wenn sie einen Ehemann hätte. Das war in einem Latein, wie sagt man, in Lateinamerika, ja. In der Bibelübersetzungsarbeit, ja. Neue Sprache erforschen und dann diese Sprache dann, nachdem sie erforscht ist, dann die Bibel übersetzen. Und da hat sie mir einmal Bibelprogramme gezeigt, wie man damit arbeitet und wie die arbeiten bei Wycliffe. Ich weiß gar nicht, ob sie bei Wycliffe ist. Jedenfalls hat sie so ein Bibelprogramm von den Wycliffe-Leuten, von dem SIL. Jedenfalls, das hat mich sehr beeindruckt. Und viele Frauen haben ihren Dienst getan im Werk des Herrn, den sie nicht tun hätten können, wenn sie verheiratet gewesen wären. Aber grundsätzlich ist es dennoch so, es ist besser für junge Witwen, dass sie wieder heiraten, als dass sie sich herumtreiben und Dinge reden, die sich nicht gehören, die sich nicht geziemen. Übrigens, was geziemt sich? Was geziemt sich nicht? Da haben wir wieder das Gleiche wie in Kapitel 2. Paulus setzt voraus, dass Christen wissen, was sich geziemt. Heute wissen sie das nicht mehr oft, in vielen Fällen. Dinge, die sich nicht gehören. Paulus setzt es voraus, dass man einen gesunden Sinn hat für das, was richtig ist. Und heute muss man das wieder neu entwickeln, indem man die Schrift liest, indem man sich in Gottes Gedanken hineindenkt, dann weiß man auch, was sich geziemt. Ja, also Vers 14, sie sollen heiraten, das ist sein Wille für die jüngeren Witwen. Die Gemeinde soll also junge Witwen ruhig ermutigen, wieder zu heiraten. Und was beinhaltet das Heiraten? Kinder gebären. Also heiraten schließt Kinder haben ein. Es muss nicht sein, dass sie gleich im ersten Jahr Kinder haben. Wir hatten schon nach 6 Monaten Kinder, mindestens ein Kind. Wir waren 6 Monate verheiratet und hatten dann ein Kind, das 1,5 Jahre alt war. Ja. Und heute muss ich sagen, ja, wir haben mit aller Kraft und mit aller Schnelligkeit begonnen. Ja. Und als wir dann 2 Jahre verheiratet waren, hatten wir 2 Kinder, eines mit 2,5 und eines mit 1,5. Und so ging es weiter. Und meine Frau hat zum Teil aber schon darunter gelitten. Aber also das Ganze braucht auch eine gewisse Zeit. Aber dennoch, Kinder gebären gehört zum Heiraten. Ich habe schon Christen kennengelernt, jedenfalls sagen sie, sie sind Christen, haben die mir gesagt, wir haben uns entschieden, wir wollen keine Kinder. Wir heiraten einfach so und ohne Kinder. Wir sehen das nicht so, unseren Auftrag. Außerdem ist es unverantwortlich, in diese furchtbare Welt noch Kinder zu setzen. Das ist nicht biblisch. Er denkt völlig weltlich. Ja. Kinder sind ein Gewinn. Das erste Baby, das auf dieser Welt geboren wurde, welchen Namen hatte das? Bitte? Kein, ja? Kein. Und was heißt kein? Gewinn. Gewinn, ich habe ihn gewonnen. Er ist ein Gewinn. Kinder sind ein Gewinn. Heiraten, Kinder gebären, den Haushalt befehligen. Dieses Wort hier wollen wir uns noch anschauen. Was heißt das hier? Den Haushalt leiten, den Haushalt führen. Im Griechischen steht hier das Wort oikodespotein. Oikos heißt Haus und Despot, das heißt Despotein heißt herrschen. Das Haus beherrschen. Die Frau ist die Herrin im Hause. Die Despotin im positiven Sinne des Hauses. Also sie befehligt, sie gibt die Befehle im Haushalt. Sie ist beschäftigt mit den Dingen im Hause. Dort ist ihr Platz, dort herrscht sie, nicht über den Mann, über den Ehemann, sondern über die Kinder. Ja. Den Gegner keinen Anlass zu schimpflicher Nachrede geben. Darum geht es den Aposteln. Genau das ist es. Wir wollen nicht zulassen, dass der Feind einen Anlass hat, dass schlecht geredet wird und das Zeugnis der Gemeinde und das Zeugnis der Familie dann geschmälert wird. Also besser mit Kindern und Haushalt beschäftigt sein, als als Witwe unnütze Dinge zu treiben. Vers 15, denn schon sind etliche abgewichen. Es gab es also auch damals. Schon sind etliche abgewichen, dem Satan nach. Auch da, damals gab es offensichtlich Männer und Frauen, Witwen vielleicht auch, die abgewichen sind, dem Satan nach. Dem Satan nach, der Satan will die Menschen wegführen von Gott. Der geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen könnte. Und da waren welche dabei. Es sind schon einige, wo es so weit gekommen ist. Vers 16, wie ist es jetzt mit Gläubigen und Witwen? Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, soll er sie versorgen. Und man lasse sie nicht der Gemeinde zur Last fallen, damit sie die versorge. Die wirkliche Witwen sind. Was heißt das jetzt? Wie hat ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen? Wenn ein Gläubiger oder eine Gläubige Witwen hat, ja, entweder wenn seine oder ihre Mutter oder Großmutter oder Schwiegermutter oder verwitwete Tochter oder Nichte oder sonstige Verwandte im Hause wohnt, mitwohnt. Also eine verwitwete Verwandte wohnt im Hause mit. Oder sie haben einfach eine aufgenommen. Das sind Christen, die eine bedürftige, arme Witwe aufgenommen haben. Eine, die halt keine Familie hat. Und lassen sie mitwohnen. Das gab es auch. So oder so. Wenn es schon so ist, dass eine Gläubige bei jemandem wohnt, eine Witwe bei Gläubigen wohnt und dort mitversorgt wird, mitessen darf, mitwohnen darf, dann soll sie also versorgt werden und nicht jetzt sagen, nein, die Gemeinde soll das machen, die Gemeinde als Ganzes. Die Gemeinde als Ganze hat genug Lasten zu tragen, auch finanzieller Art, und so dürfen wir also einander die Last erleichtern. Weiterhin also sorgen für diese Witwen. Ich habe hier vier Prinzipien für Versorgung in der Gemeinde mir notiert. Prinzipien der Versorgung, die wir in der Schrift kennenlernen. Grundsätzlich arbeitet jeder für das eigene Brot. Jeder arbeitet und isst sein Brot. 2. Thessalonicher 3. Das ist ein Grundsatz. Und das muss auch gelehrt werden. Die Schrift erwartet das. Jeder arbeitet und isst sein Brot. Das zweite ist, jeder Bedürftige, also jemand, der aus gewissen Gründen nicht für den Broterwerb arbeiten kann, soll Hilfe bekommen. Jakobus 1, die Witwen sollen besonders besuchen und nach ihnen schauen. Jakobus 1, Vers 27. Aber grundsätzlich jeder Arme. Wir haben einen Auftrag, für Arme zu sorgen, besonders für die Hausgenossen des Glaubens, Galater 6. Und dritter Punkt hier. Jedem Christen wird Opferbereitschaft zugemutet. Das heißt, die Schrift mutet das den Christen zu, dass er bereit ist, auch mal ein Opfer zu bringen. Die Geschwister in Achaia, Korinth, es haben einen Ruf bekommen, dass sie bereit waren, 2. Korinther 8, auch Opfer zu geben und viel gegeben haben. Die Geschwister von Makedonien waren bereit, sich aufzuopfern für die Sache Christi. Jedem Christen wird das zugemutet, auch Opfer zu bringen. Und das vierte Prinzip ist, niemand wird überfordert. Die Gemeinde soll schauen, dass niemand überfordert wird. Die Geschwister sollen schauen, der einzelne Christ soll danach schauen, dass niemand überfordert wird. Nicht die Gemeinde als Ganzes überfordert wird und nicht einzelne Christen überfordert werden, was das Geben betrifft. Wir greifen einander unter die Arme. Das Ganze ist überschrieben mit Liebe. So handelt die Liebe. So wirkt sich das aus. So sieht es aus. Sind dazu jetzt noch Gedanken oder Fragen?
Ich habe eine Frage zu Timotheus.
Ja.
Gibt es da einen Hinweis darauf, wo er seine Unwahrheit gezogen hat, der oder wie?
Nicht direkt. Wir haben keinen Hinweis darauf, wie Timotheus gelebt hat, wovon er gelebt hat. Wir sehen nur die allgemeinen Prinzipien, dass einerseits sagt Paulus, der Arbeiter lebt von der Frucht seiner Arbeit, 1. Korinther 9, und hier in den folgenden Versen, der Arbeiter ist seines Lohnes wert, hier geht es um dass man sieht, dass solche unterstützt werden. Aber wir haben sonst kein Hinweis. Gut, Paulus hat auch gearbeitet zeitweise und er sagt, diese Hände haben gearbeitet für meine Bedürfnisse und die Bedürfnisse meiner Mitarbeiter. Apostelgeschichte 20, Apostelgeschichte 20, wenn es jemand weiß, etwa in den 30er Versen. Vers 34, euch ist selbst bekannt, dass diese Hände für meine Bedürfnisse und für meine Gefährten, für meine Mitarbeiter dienstbar waren. Also diese Hände haben gedient für meine eigenen Bedürfnisse und für die meiner Mitarbeiter. Da sieht man also, dass Paulus zeitweise selber gearbeitet hat und auch seine Mitarbeiter unterstützt hat. In dem Fall, da war der Timotheus dabei. Als er in Ephesus war, es wird hier wenig gesagt.
Wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Grund gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag für Tag gearbeitet.
Ja.
Und da zu Beginn schreibt er ja von Silvanus und Timotheus.
Genau, da wäre auch, das wäre jetzt der 2. Thessalonicher 2, Vers. Vers 8. Nein, 1. Thessalonicher 2. 1. Thessalonicher. 2. Thessalonicher 3. 2. Thessalonicher 3, Vers 8. Ja. Er wollte diesen Geschwistern nicht zur Last fallen. Er hätte aber ruhig fallen können, ja, Vers 9. Nicht, dass wir nicht die Berechtigung dazu hätten. Er hätte das lassen können, aber das wollte er nicht. Er wollte ein Vorbild sein, diesen jungen Christen, dass keiner auf den Gedanken käme, ja, der Paulus, der macht sich ein schönes Leben. Ja.
Was mir dabei auffällt, ist, dass von Antiochia nichts gesagt wird. Das ist eigentlich die Gemeinde, die ihn ziehen lassen ließ,
ja,
dass sie, ich weiß nicht, ob sie ihn unterstützt hat finanziell. Kann man davon ausgehen, oder?
Das wissen wir nicht. Es ist nicht so, wie das heute oft gemacht wird, dass man sagt, die Gemeinde, von wo der Missionar auszieht, die ist jetzt verantwortlich, den zu versorgen. So war's, da gab es keine Regelung. Natürlich, Liebe, wo Liebe herrscht, wird man sich kümmern um den anderen und schauen, ja, wie geht's dem, der ist ja jetzt weg und wir wollen ihm irgendwas schicken, wir wollen schauen, dass es ihm gut geht, dass er überhaupt überleben kann. Einerseits, also das ist die eine Seite, auf der anderen Seite aber gibt es nicht so, dass jemand das fordern könnte. Das sagt ja, ich bin von euch ausgegangen von dieser Gemeinde aus und folgedessen müsst ihr mich jetzt auch versorgen. Das gibt es nicht, dieses Denken. Hier habe ich noch ein paar Prinzipien. Herbert Janssen hat das mal irgendwo notiert gehabt. Gott erwartet von jedem Menschen, der arbeiten kann, dass er sein eigenes Brot verdient. Das hatten wir vorher auch. Und dass er Brot für die verdient, die nicht arbeiten können. Das haben wir auch gehabt. Wer arbeiten kann, dem soll man auch die Gelegenheit geben zu arbeiten. Also irgendwelche Bettler soll man auch schauen, dass wir vielleicht bekommen, dass man ihnen Gelegenheit geben kann, wo sie arbeiten können. Es gibt einige, die so viel Zeit in dieser Arbeit verbringen, dass sie ihr eigenes Wohl vernachlässigen müssen, also in der Arbeit des Reiches Gottes verbringen, dass sie ihr eigenes Wohl vernachlässigen müssen. Sie sind bereit, auf ihr eigenes Brot zu verzichten und ihr Leben zu verlieren. Solche sollen entlastet werden, unterstützt werden. Wie die Unterstützung aussieht, ist Führung und Ermessenssache. Es gibt keine genauen Regelungen. Die Unterstützer können nicht vorschreiben, was ein Ältester, den sie unterstützen, tut und tun soll. Es ist also nicht ein Geschäft, sondern es herrscht das Prinzip der Liebe. Und alle sind bereit zu arbeiten. Dort, wo man vor dem Herrn steht, ist das auch kein Problem. Probleme sind nur dort, wo man eine Organisation schafft und wo die Organisation als solche im Vordergrund steht. Und da gibt es ja die Probleme. Genau da sind die Probleme, die entstehen, oder? Da wird das wie ein Geschäft gehandhabt und dann funktioniert das nicht mehr, denn in der Schrift gibt es das nicht. Das ist kein Geschäft, finanzielle Versorgung von Mitarbeitern im Reich des Herrn. Aber es kann eine Gemeinde, kann sich entscheiden, wir stellen einen Mitarbeiter frei. Es ist so viel Arbeit zu tun, der hätte die Gaben, aber hat die Zeit nicht, weil er die ganze Zeit sehr viel Zeit für den Lebensunterhalt arbeiten muss, stellen wir ihn frei oder stellen wir ihn zu 50% frei. Und dann entscheiden sich die Geschwister und die Leitung der Gemeinde und sagen, gut, wir haben jetzt so und so viel Geld von der Kollekte, wollen jetzt regelmäßig an dem Bruder abtreten, weil er jetzt so und so viel Prozent seiner Zeit jetzt für die Arbeit verwendet. Und dann kann man das eine gewisse Zeit lang so lassen, bis man es ändert. Da müssen wir selber vor dem Herrn stehen und überlegen, wie wir es tun. Die Gemeindeleitung ist hier natürlich hauptverantwortlich, aber die Geschwister müssen mit einbezogen werden und sollen mit einbezogen werden. Die Geschwister sollen wissen, wohin die Gelder gehen. Dann werden sie auch freimütig geben. Oder es gibt auch, dass Leute privat das tun. Dass jemand privat sich entscheidet vor dem Herrn und sagt, den Bruder unterstütze ich. Ja, und er sagt, ich habe mich entschlossen, du kannst damit rechnen, du kriegst jeden Monat 50 Euro von mir, kannst damit rechnen. Und ein anderer sagt, ich mache das auch, und so kann der dann etwas bekommen. Wie der Herr das führt, oder es ist so, wie es auch manche getan haben, die haben einfach gebetet und wenn der Herr ihnen Freimütigkeit gegeben hat und innerlich das Anliegen bekommen haben, den zu unterstützen, dann unterstützen sie mal und dann unterstützen sie nicht und dann unterstützen sie wieder mal. Da gibt es also keine klaren Regelungen. Das Prinzip ist klar, der Arbeiter ist seines Lohnes wert und muss sich jeder Christ sich dessen bewusst machen. Älteste in der Gemeinde, die in der Gemeinde dienen, da sehen die Christen, die Geschwister sehen, wie der sich einsetzt oder wie diese Ältesten sich einsetzen und soll auch die Gemeinde sagen, gut, dann wollen wir auch diesen unterstützen. Wir sehen die Arbeit und wir sind sehr dankbar, dass er die Arbeit tut und wollen wir so und so viel geben. Also ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Er selber denkt anders. Er selber sagt, ich diene dem Herrn und wenn ich was bekomme, freue ich mich und wenn ich nichts bekomme, freue ich mich auch. Der Herr wird mich sowieso versorgen. Das ist wieder die andere Seite, oder? Also alles läuft über den Herrn Jesus. Und dann läuft es gut. Dann gibt es auch diese Probleme nicht, die oft in Missionsgesellschaften aufkommen.
Also Timotheus von der Heimatgemeinde, die ich einfach gebaut. Timotheus kommt ja aus Österreich. Man liest nicht davon.
Nein. sowas liest man auch bei Paulus nicht. Paulus hat zwar, geht zwar aus von Antiochien und er kommt mehrmals zurück nach Antiochien, aber es ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist seine Gemeinde, seine Heimatgemeinde. So denkt Paulus selber nicht. Paulus denkt größer. Es gibt nur eine Gemeinde, der Leib Christi. Und da denkt er für alle. Und aber weil er die Geschwister liebt und weil er die Geschwister kennt, kommt er gerne zurück und berichtet ihnen. Klar. Aber es ist eben nicht menschliche Struktur, menschliche Organisation, sondern es ist Organismus. Geistlicher Organismus. Und Jesus Christus regiert. In diesem Sinne wollen wir hier Pause machen und in 15 Minuten etwa.